Vielen Dank für die tolle Musik. Das tut richtig gut, finde ich, gerade in so einer Zeit, wo man selber auch wenig singen darf. Im Auto geht's, habe ich festgestellt. Da kann man so richtig laut singen. Das Thema für heute Morgen habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Die Ältesten haben mich gebeten, darüber zu sprechen, so ein bisschen über Qualifikation für Ältestendienst zu reden. Und das ist natürlich wichtig, wenn man vor einer Ältestenwahl steht. Jede Firma, die Personal einstellt, macht sich Gedanken darüber, was sollen denn die Leute, die bei uns arbeiten, mitbringen an Qualifikationen. Ich habe gestern zum Beispiel mal nachgeguckt im Internet, so ein paar Stellenanzeigen, da fand ich diese hier, Leiter Vertrieb wurde da gesucht. Und da schreibt man als Qualifikation aus, abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, mehrjährige Berufserfahrung, Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Zielmärkten, Führungserfahrung, gute Englischkenntnisse, unternehmerisches Denken, hohe Kundenorientierung, Empathie, Verhandlungsgeschick, Belastbarkeit und dann geht es noch ganz, ganz lange weiter. Also eine Riesenliste, die man sich da ausgedacht hat. Und ich weiß, dass es wichtig ist, dass man Vorstellungen braucht, wenn man jemanden einstellen will. Wir stellen ja auch Leute ein, bei uns Pastoren beispielsweise. In den 5,5 Jahren, die ich jetzt bei der EG bin, hatte ich 170 Vorstellungsgespräche. Und da fragt man sich natürlich, ist die Person, die sich da bewirbt, ist die geeignet für diesen Dienst? Was bringt die mit? Deshalb ist es entscheidend, dass man das im Vorfeld überlegt und sich schon mal so eine Liste gemacht hat, was möchte ich denn von dieser Person, was soll sie mitbringen? Als ich heute Morgen hier reinkam, hatte ich so ein kleines Déjà-vu. Ich bin ja selber hier vor 1975, also vor 46 Jahren getauft worden in dieser Gemeinde, Mitglied gewesen, viele Jahre mitgearbeitet und vor genau 32 Jahren, im Januar 1989, wurde ich hier als Ältester gewählt in dieser Gemeinde. Das fiel mir eben ein. 32 Jahre ist das her. Und ich war damals 29 Jahre alt. Und ich kann mich noch erinnern, dass nach dieser Wahl eine ältere Dame in der Gemeinde auf mich zukam und zu mir sagte, ich finde das gar nicht gut, dass du gewählt worden bist. Denn du bist viel zu jung, so etwas zu machen. Das hat mir schon mal gleich gezeigt, wo der Hammer hängt, wenn man Ältester wird. Viele Leute haben Vorstellungen von dem, was man mitbringen muss. Und bei dieser Dame war es eben das Lebensalter, das sie nicht so gut fand, dass ich das in dem Alter nicht hätte werden sollen. Aber wir müssen uns natürlich fragen, was sagt die Bibel? Was bringt die Bibel uns für Qualifikationsmerkmale nahe? Was soll jemand mitbringen, der sich anschickt, eine Gemeinde zu leiten? Bevor ich zu diesem biblischen Text komme, es wird der Standardtext sein aus dem 1. Timotheusbrief, den viele auch kennen, möchte ich zwei Vorbemerkungen nennen, die mir ganz wichtig sind an dieser Stelle, über die möchte ich aber nicht predigen innerhalb dieser Qualifikationsliste, aber zwei Vorbemerkungen möchte ich nennen, weil ich denke, dass man das immer im Hinterkopf haben muss, wenn man über Ältestenwahl und Älteste nachdenkt. Erste Vorbemerkung. Die Gemeinde wählt, wenn sie ihre Leitung wählt, nicht ihre Interessenvertreter. Die Gemeinde wählt sich keine Interessenvertreter für sich, sondern, wenn man das so sehen will, sie wählt sich Gottes Interessenvertreter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Vorbemerkung an dieser Stelle und wichtig auch zum Verständnis all dessen, was nachher kommt. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Bei jeder Wahl, die uns so im alltäglichen Leben begegnet, und wir haben in diesem Jahr ja auch wieder zwei Wahlen. In zwei Monaten sind Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Im Herbst ist unsere Bundestagswahl. Da wählen wir in der Regel unsere Interessenvertreter. Wir schauen uns die Leute an und sagen, sind die in der Lage, das, was wir wollen, das, was wir für richtig halten, was wir gut finden, möglichst gut nach vorne zu bringen? Können die unsere Interessen wirklich vertreten? Das ist normalerweise so bei einer Wahl. Bei der Wahl der Ältesten in der Gemeinde ist das nicht das Thema. Können die Personen, die wir wählen, unsere Interessen vertreten? Sondern sind diese Menschen in der Lage, Gottes Interessen zu vertreten? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und das macht es auch möglich, dass man sich diesen Menschen unterordnet, selbst wenn sie Dinge tun, die mir nicht gefallen, wenn sie wirklich Gottes Interessen vertreten. Darüber wird es auch eine Predigt geben, habe ich gehört, wie man sich Ältesten gegenüber verhalten soll. Deshalb brauche ich darüber nicht zu sprechen. Aber man muss sich das gut überlegen. Wen wählt man? Denn es ist im Neuen Testament uns aufgetragen, dass wir uns diesen Menschen unterordnen, wenn sie die Verantwortung in der Gemeinde haben. Wir wählen also Gottes Interessenvertreter. Und die zweite Vorbemerkung, die ich an dieser Stelle unbedingt loswerden will, bevor wir zu der Qualifikationsliste kommen: Wir wählen als Älteste normale Christen. Wir wählen normale Christen, keine Übermenschen. Wenn wir uns gleich diese Qualifikationsliste einmal anschauen, mit all den Fähigkeiten und Charaktereigenschaften, dann könnte man den Eindruck gewinnen, wir sind auf der Suche nach irgendwelchen geistlichen Überfliegern. Aber das ist nicht so. Denn fast alle diese Qualifikationsmerkmale, die dort genannt werden, werden auch von allen anderen Christen gesagt. Mit einer Ausnahme, komme ich gleich noch zu. Aber wir wählen normale Christen, die ihr Christsein verantwortlich leben. Wir wählen keine Überchristen. Die Schlüsselqualifikation, und darüber möchte ich auch nicht predigen, aber das möchte ich als Vorbemerkung vorausschicken, die Schlüsselqualifikation, um Jesus zu dienen, Jesus nachzufolgen und auch um Gemeinde zu leiten, ist das, was Jesus in Matthäus 22 gesagt hat über das größte Gebot. Er wird ja da gefragt, was ist das größte Gebot? Und Jesus sagt, Gott, den Herrn von ganzem Herzen lieben, mit aller Seele und ganzer Kraft und den Nächsten wie sich selbst, das ist ihm gleich. Diese beiden Dinge sind Schlüsselqualifikationen für jeden Dienst für Jesus und natürlich auch für den Ältestendienst. Wenn Menschen Gott und andere Menschen nicht lieben, sind sie ungeeignet. Sie sind eigentlich auch nicht da, wo Jesus sie haben will, in der normalen Jesus-Nachfolge, denn das ist unser Auftrag, Gott und Menschen zu lieben. Wenn eines von den beiden fehlt, dann können sie erst recht nicht Diener in der Gemeinde sein und andere Menschen im Glauben voranbringen. Ich erinnere mich an ein Vorstellungsgespräch, das ich vor einiger Zeit hatte. Es war ein Pastorenbewerber, der hatte eine sehr, sehr dicke Mappe mit Qualifikationen. Also der hatte nicht nur einen Bachelor gemacht, der hatte auch einen Master mit einem super Abschluss, der kannte sich super aus. Und im Gespräch hatte ich so den Eindruck, so richtig lebendig ist seine Beziehung zu Jesus nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, welche Rolle spielt denn in Ihrem Leben die Liebe zu Gott? Und dann hat er erstmal komisch geguckt und dann hat er gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Und dann habe ich es nochmal von der anderen Seite beleuchtet und da wusste ich, dass das kein geeigneter Bewerber war für die Stelle, die wir gesucht haben. Also die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen ist eine ganz, ganz wichtige Schlüsselqualifikation. Das steht allem voran. Und dann kommt erst die Liste der Qualifikationen, wie sie im 1. Timotheusbrief genannt werden. Wir suchen nicht einen vollkommenen Prototypen, einen unfehlbaren Menschen, sondern wir suchen Menschen, die in aller Schwachheit und mit allen Fehlern und mit ihrem Versagen nach den Maßstäben der Bibel leben wollen. Und darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, jemanden zu finden, der noch nie was falsch gemacht hat, denn die meisten Leute, die noch nie was falsch gemacht haben, haben auch noch nie irgendwas gemacht. Sondern es kommt Menschen, kommt darauf an, dass es Menschen sind, die bereit sind, mit Gott ihr Leben zu gestalten. Ich lese uns einmal diesen Text aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, ab Vers 1 bis Vers 7. Da schreibt Paulus, das Wort ist glaubwürdig. Wer das Amt der Leitung anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. Deshalb soll der Leiter ein Mann ohne Tadel sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, ehrbar, gastfreundlich, fähig zu lehren. Er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll. Er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Er soll ein guter Familienvater sein und gehorsame Kinder haben, die ihn achten. Wer seinem eigenen Hauswesen nicht vorstehen kann, wie soll der für die Gemeinde Gottes sorgen? Es darf kein Neubekehrter sein, sonst könnte er hochmütig werden und dem Gericht des Teufels verfallen. Er muss bei den Außenstehenden einen guten Ruf haben, damit er nicht in üble Nachrede kommt und in die Falle des Teufels gerät. Paulus nennt in diesem Abschnitt 16 Eigenschaften, die man wunderbar in drei Gruppen von Eigenschaften teilen kann. Und ich kann natürlich heute Morgen nicht über alle 16 Eigenschaften predigen. Würde ich nur zu jeder 3 Minuten etwas sagen, wird das ja schon 45 Minuten dauern, noch mehr. Ich muss deshalb ein bisschen mich konzentrieren. Ich will sie aber trotzdem alle nennen. Und vor allen Dingen will ich die 3 Gruppen von Eigenschaften nennen, in die ich das jetzt einsortiere. Die erste Gruppe von Eigenschaften, die hier genannt ist, das sind so persönliche Eigenschaften. Eigenschaften, die mit dem persönlichen Leben, mit dem Charakter eines Menschen zu tun haben. Dann gibt es Eigenschaften, die haben etwas direkt mit dem Dienst zu tun, den ein Ältester in der Gemeinde ausführen soll. Und dann gibt es Eigenschaften, die haben etwas mit dem privaten Leben, mit der Familie, mit dem familiären Kontext dieser Person zu tun. Paulus fängt an mit: zuverlässig ist das Wort. Wenn jemand das Amt der Leitung anstrebt, begehrt er eine wichtige Aufgabe. Das, was hier mit das Amt der Leitung übersetzt ist, heißt im Griechischen, ich werde vielleicht noch das ein oder andere griechische Wort an dieser Stelle sagen, weil das sehr hilfreich ist in diesem Text, heißt Episkopos. Direkt übersetzt heißt das so viel wie Aufseher. Aber es geht nicht darum, dass da so einer wie so ein Sklavenaufseher guckt, dass die anderen arbeiten, sondern es ist eher eine Art Vorarbeiter. Ja, es ist jemand, der eine Verantwortung hat, der eine größere Verantwortung hat und der deshalb auch Verantwortung trägt für die Menschen, die ihm folgen. Und dann, sagt Paulus, gibt es eine Reihe von Eigenschaften, die diese Person mitbringen soll. Und die ersten und die wichtigsten sind die persönlichen Eigenschaften. In allen Stellenanzeigen, die ich gefunden habe, gestern bei der Recherche im Internet, macht 70-80% machen die Eigenschaften aus, die direkt mit dem Job zu tun haben. Also Ausbildung dazu, besondere Qualifikation, Blick für Geschehen der Werbung und Management und so weiter. Ganz wenig hat mit persönlichen Eigenschaften zu tun. In der Bibel ist genau umgekehrt. Ja, da ist der Großteil der Eigenschaften, die genannt werden, haben mit der Persönlichkeit, mit dem Charakter der Person zu tun. Weil Menschen dieser Person folgen sollen. Und man kann nur Menschen folgen mit einem integren Charakter. Es wird im Moment ein bisschen in Frage gestellt in Amerika, ob das so geht. Aber normalerweise ist es so, wenn man erfolgreich leiten will und Menschen mitnehmen will, braucht man einen integren Charakter. Und deshalb ist gerade diese Liste der persönlichen Eigenschaften hier in 1. Timotheus 3 besonders lang. Paulus fängt direkt mit einer sehr harten Nummer an. Er sagt, es soll ein Mann ohne Tadel sein. Ganz interessantes Wort, das er hier verwendet. Man könnte eine halbe Stunde darüber sprechen, wo das überall vorkommt und was das bedeutet. Der Kern dieser Aussage ist, es soll jemand sein, den man nicht diskreditieren kann. Also jemand, wenn man versucht, etwas zu finden, womit man ihn in die Ecke drängen kann, wo man zeigen kann, dass er kein Vorbild ist, soll man nichts finden. Dieses Wort wird zum Beispiel benutzt in der damaligen Zeit für die Beschreibung von qualitativ hochwertigem Glas. Damals konnte man Glas noch nicht so toll herstellen wie heute, aber es gab natürlich schon Glas, aber die Scheiben waren immer sehr rau und auch nicht so schön durchsichtig wie bei uns. Und wenn ein Glas besonders glatt war, also keine hervorstehenden Kanten und spitzen Ecken hatte, dann wurde es mit diesem Begriff bezeichnet. Ein Mann, an dem man nichts finden kann, wenn man etwas sucht. Tadellos. Nüchtern, sagt Paulus, soll er sein. Hier geht es jetzt nicht um Alkohol, das kommt später nochmal, sondern es geht um Gesinnung. Es geht um Nüchternheit im Denken. Frei von seelischer Trunkenheit oder Duselei, könnte man das auch übersetzen. Jemand mit Durchblick, jemand, der sich nicht zu schnell von etwas begeistern lässt, der nicht zu schnell irgendwelchen Ideen folgt, die nicht ausgegoren sind. Jemand, der einen klaren Blick hat. Dieser Begriff ist zum Beispiel ein Qualifikationsmerkmal, das man sucht, wenn man einen Kapitän von einem Schiff suchte in der damaligen Zeit. Das ist einer, der lässt sich wirklich von der Navigation beeinflussen und nicht von dem, was die Leute gerade sagen. Der weiß, wo er hin will. Wichtige Eigenschaft. Besonnen soll er sein. Viele englische Übersetzungen geben das an dieser Stelle wieder mit self-controlled, Und ich finde, das ist eine sehr gute Übersetzung dafür. Also jemand, der sich selbst im Zaum hat, jemand, der sich in der Gewalt hat und der nicht von Unverständnis und Leichtsinn getrieben ist, sondern der weiß, wo er hin will. Und dann kommt ein Begriff, den Paulus hier nennt, der ist uns relativ fremd, weil er uns sich so alt anhört. In der Lutherbibel wird der übersetzt mit ehrbar. Der soll ehrbar sein. Andere Übersetzungen haben würdig oder anständig. In der ganz alten Lutherbibel heißt der sittig. Das klingt mir jetzt so nach Vogel, von daher nicht so passend. Aber ehrbar ist eine wichtige Eigenschaft. Was versteht man darunter? Nun, es wird klar, wenn man das Wort sich vor Augen führt. Wir haben das auch als Fremdwort in der deutschen Sprache. Dieses Wort an der Stelle heißt Kosmios. Das Wort steckt im Wort Kosmos drin. Ja, das hat eine Ordnung, was im Kosmos ist. Da hat alles seinen richtigen Platz. Das Wort steckt übrigens auch in dem Wort Kosmetik drin. Ja, das macht man, damit man die verschiedenen Passagen seines Gesichts in die richtige Ordnung kriegt. Ja, und das ist eine Eigenschaft, die von Ältesten erwartet ist, dass sie die verschiedenen Bereiche ihres Lebens in Ordnung haben. Dass nicht irgendein Bereich, der völlig irrelevant ist, zum Beispiel für das Leben, eine Riesenrolle spielt. Das wäre entgegen dem. Ja, und dass etwas, was ganz, ganz wichtig ist, da unter ferner Liefen kommt. Also jemand, der so lebt, der hat seine Lebensbereiche in einer vernünftigen Art und Weise geordnet. Kein Trinker, sagt Paulus, und kein Schläger. Ich frage mich, wie mag es in der Urgemeinde ausgesehen haben? Also der Timotheus war ja in Ephesus Ältester. Wenn man das sagen muss, aber das finden wir auch in anderen Briefen des Neuen Testaments, also im Epheserbrief beispielsweise steht, es soll, wenn ihr einander beißt und fresst, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Also die gingen schon heftig miteinander um in der Urgemeinde. Jemand, der in der Gemeinde Verantwortung trägt, soll weder dem Alkohol zugetan sein, noch soll er jemand sein, dem die Hand ausrutscht. Gütig. Gütig heißt, dass man weit über das normale Maß hinaus Geduld hat mit Menschen. Dass man anderen Gutes tun kann, selbst wenn man nicht selber Gutes erfahren hat. Nachgiebig sein, milde, eine Eigenschaft, die von Jesus ausgesagt wird. Jesus war gütig. Ja, er hat nicht zurückgetreten, wo man ihn beleidigt hat und wo man übel mit ihm umgegangen ist. Wir haben im Jahr 2021 die Jahreslosung Seid barmherzig, denn Gott, euer Vater, ist auch barmherzig. Und das passt auch zu dieser Eigenschaft, Barmherzigkeit. Jemand, der ein Vorbild dafür ist, wie er mit Menschen umgeht und der nicht immer in den Wunden der anderen poolt, sondern der in einer guten Art und Weise heilsam mit Menschen umgehen kann. Nicht zänkisch. Bedeutet, dass es eine Person sein soll, mit der man nicht allzu leicht in Streit geraten kann. Es gibt ja Menschen, mit denen kann man über alles und jederzeit in Streit geraten. Und wenn es irgendwo mal harmonisch ist, dann haben die schon ein ganz ungutes Gefühl. Dann denken die, jetzt muss ich mal eine Position vertreten, die richtig konträr ist, damit hier mal Stimmung reinkommt. Nicht zänkisch oder nicht streitsüchtig. Vielleicht haben wir Bilder vor Augen von Menschen, die das in einer wunderbaren Art und Weise verkörpern. Mir fallen da einige zu ein. Menschen, die Böses ertragen können. Menschen, die friedfertig sind in dem Sinne, nicht nur, dass sie keinen Streit anfangen, sondern dass sie einen angefangenen Streit nicht weiterführen müssen, weil sie nicht am Schluss Recht behalten müssen. Es ist doch wichtiger, einen anderen Menschen zu gewinnen als die Diskussion. Zumindest in vielen Fällen. Und dann kommt noch eine persönliche Eigenschaft, die uns vielleicht an dieser Stelle verwundert. Nicht das Geld liebend. No lover of money steht in der englischen Übersetzung. Früher dachte ich immer, man muss viel Geld haben, um dieses Qualifikationsmerkmal nicht zu erfüllen. Aber ich habe inzwischen kennengelernt, dass es Leute gibt, die sowohl viel Geld haben, die das Geld nicht lieben, als auch auf der anderen Seite gibt es Menschen, die ganz wenig Geld haben, aber die das Geld lieben. Wer Geld liebt, im Sinne, dass er eine besondere Beziehung dazu aufbaut und ganz viel in seinem Leben sich darum dreht, ist eigentlich nicht geeignet für diesen Dienst. Geld lieben macht Menschen knauserig. Und das ist übel, wenn das ein Ältester der Gemeinde ist. Ich war vor einigen Jahren in einer Gemeinde eingeladen zum Dienst. Ich war noch bei Neues Leben, da war ich ja sonntags auch ganz oft unterwegs. Und ich hatte weit zu fahren zu diesem Ort. Und dann kam der Älteste der Gemeinde auf mich zu, der für die Finanzen zuständig ist. Und er sagte, ich habe bei Google nachgeschaut, wie viele Kilometer das sind, die du gefahren hast. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele das waren und was der Betrag war. Ich sag mal, ich habe ausgerechnet, du bekommst von uns 86,50 Euro Fahrgeld. Ich gebe dir jetzt mal 80 Euro und wenn du das nächste Mal kommst, gebe ich dir die 6,50 Euro. Er hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass die mir ein Thema gegeben hatten, an dem ich 3 Tage arbeiten musste, um diese Predigt zu halten. Ja, hat mir noch nicht mal das Fahrgeld gegeben, das Neues Leben natürlich bezahlt hat. Und er war der Überzeugung, das bekam ich nämlich im Gespräch mit, dass er seiner Gemeinde einen super Dienst erwiesen hat, weil er Geld gespart hat. Wer so denkt, schadet dem Reich Gottes. Menschen, die so ticken, ja, dass sie nur das sehen, was ist der Nutzen für diese Situation und für unsere Gemeinde und für jetzt genau diesen Moment, die sind für das Reich Gottes eher schädlich als hilfreich. Und die bringen auch nichts auf die Dauer ins Reich Gottes ein. Liebe macht blind, heißt es, und Geldliebe macht auf jeden Fall blind. Erste Gruppe, das war die weitaus größte. Die zweite Gruppe von Eigenschaften haben mit dem Dienst zu tun. Das ist die kleinste Gruppe. Da steht nämlich nur eine Eigenschaft drin. Nur eine. Und die heißt, er soll lehrfähig sein. Lehrfähig. Das ist die einzige Eigenschaft, die direkt mit dem Dienst zu tun hat, die ein Ältester machen muss. Er soll lehrfähig sein. Manche haben das falsch verstanden, haben gedacht, das bedeutet, er soll ein Gelehrter sein. Ist auch nicht schlecht, aber ist nicht gemeint an dieser Stelle. Lehrfähig ist was ganz anderes. Das griechische Wort an dieser Stelle heißt Didaktikos. Für gelehrt gibt es ein anderes Wort. Didaktikos heißt, es ist jemand, der ist in der Lage, etwas, was er im Kopf hat, so zu formulieren, dass andere Leute das später auch im Kopf haben. Dass sie verstehen, was er will. Dass er da ankommt, wo er hin will. Ich denke immer an meinen Mathelehrer, wenn ich dieses Wort höre. Der war extrem gelehrt. Der konnte in 5 Minuten die Tafel vollschreiben und schrieb dann am Schluss QED drunter und alle waren überzeugt, der kann super Mathe. Nur von den Schülern wusste keiner, was da passierte an der Tafel. Und das ist die Funktion eines Ältesten, dass er sich hinstellen kann und Leute mitnehmen kann auf einen Weg, dass er ihnen erklären kann, warum wir das so oder anders handhaben in der Gemeinde. Das ist eine Schlüsselqualifikation. Wir brauchen das unbedingt. Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, andere Menschen mitzunehmen, denn sonst kommen wir nicht an, wenn da nicht Leute vorne stehen, die andere mitnehmen auf diesem Weg. Und die dritte Gruppe sind die familiären Verhältnisse. Das will ich nur noch ganz kurz erwähnen, obwohl es wert wäre, darüber intensiv und lange nachzudenken. Seiner Familie gut vorstehen, schreibt Paulus, und gehorsame Kinder haben. Gut vorstellen klingt so wie Vorstand und Amtsbezeichnung, es geht aber eher darum, was man praktisch tut, also wie man mit seiner Familie umgeht, dass man sich um seine Familie kümmert, dass man sich der Familie annimmt. Gehorsame Kinder, schwieriges Thema. Ich habe mir mal vorgenommen, ich werde nicht über Erziehungsthemen predigen, zumindest nicht so lange meine Kinder noch in irgendeinem Alter sind, dass man da mir irgendwo ein Bein stellen könnte. Es ist nämlich nicht so einfach und wir können es ja oft gar nicht beeinflussen. Also es geht hier zunächst mal um Kinder. Ja, es geht nicht um erwachsene Menschen, die zwar immer Kinder bleiben. Manche Eltern erwarten ja, dass ihre 30-jährigen Kinder immer noch das machen, was sie gesagt haben. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, in dieser Kombination gehorsame Kinder haben, die ihn achten. Also die ihren Vater respektieren, weil sie ihn für voll nehmen, weil er eine integere Persönlichkeit ist, weil sie wissen, auch wenn das mir nicht passt, was der sagt, der steht zu dem, was er sagt. Und der denkt sich das nicht nur mal gerade aus, um mich zu quälen, sondern der meint das wirklich ernst. Ich will es mit einem Beispiel erzählen. Ich war eingeladen, bei einem Pfarrer einen Gottesdienst zu halten und war dann im Nachgang eingeladen in der Familie. Die Frau hatte lecker gekocht, es gab ein leckeres Essen. Die hatten 4 Kinder, diese Familie. Während ich beim Essen saß, haben die Kinder mir die Schuhe geklaut. Ja, gut, das hat mich nicht besonders gestört, aber nach dem Essen wollte ich irgendwann nach Hause fahren. Da rief der Vater seine Kinder herbei und sagte, bringt dem Herrn Schmidt mal seine Schuhe zurück. Nichts passierte. 5 Minuten später rief er sie wieder, bringt dem Herrn Schmidt mal seine Schuhe zurück. Ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn der ohne Schuhe nach Hause fährt, dann wird er nämlich krank. Und so ging das eine halbe Stunde. Und ich merkte, den Kindern ist das Schnurzepiep egal, was der Vater sagt. Weil die wissen, egal was der sagt, das hat überhaupt keine Konsequenz. Ich war dann am Schluss froh, dass ich noch mit den Schuhen nach Hause fahren konnte. Ich wusste, es liegt nicht an den Kindern, die ungehorsam sind, sondern es liegt an dem Vater, der in keiner Weise darauf achtet, dass das, was er sagt, auch Gewicht hat. Und der sich nicht überlegt hat, was muss ich tun, damit meine Kinder erkennen, jetzt meine ich es wirklich ernst. Also das ist hier gemeint. Gehorsame Kinder haben, Mann einer Frau, könnte man ganz lange drüber sprechen. Ich denke, es geht hier darum, dass es jemand ist, der treu ist in der Ehe. Es ist auch nicht, sicherlich nicht so gemeint, dass er auf jeden Fall verheiratet sein muss, denn wir wissen von Leuten, die Älteste waren, die es offensichtlich nicht waren. Aber wenn, dann soll er treu sein. Katholische Position ist, dass er nur mit einer Frau, und zwar der katholischen Kirche, verheiratet sein soll, aber das ist hier an dieser Stelle natürlich nicht gemeint. Und noch eins, das in dieser Rubrik steht, ist, er soll gastfreundlich sein. Das habe ich extra zur Familie genommen, weil ich glaube, dass es damit viel zu tun hat. Er soll eine Person sein, zu der andere gerne hinkommen. Wenn ich mir überlege, als ich frisch Christ war, war ja auch in dieser Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin, Helmfried Rieke hat 1974 hier gepredigt und ich habe mich dafür Jesus entschieden und dann bin ich in den Jugendkreis gekommen und unser Jugendleiter damals, der hatte immer ein offenes Haus. Wir konnten da zu jeder Zeit hin. Im Nachhinein habe ich noch ein schlechtes Gewissen, wie oft wir da waren und wie oft wir lange abends spät da waren. Aber das war für uns ganz, ganz wichtig. Und das ist eine entscheidende Qualifikation für jemanden, der in der Gemeinde Verantwortung trägt, dass er sein Haus aufmachen kann, sagen, komm, ich bin für dich da. Es gibt am Schluss noch 2 Warnungen und damit schließe ich dann auch. Die eine Warnung, sagt Paulus, nehmt niemanden, der frisch zum Glauben gekommen ist. Also kein Neubekehrter. Schönes griechisches Wort an dieser Stelle, haben wir sogar als Fremdwort im Deutschen. Neophytos heißt das, junges Pflänzchen. Also jemand, der ganz frisch zum Glauben gekommen ist. Dem könnte die Verantwortung zu groß sein. Der Teufel könnte ihm ein Bein stellen und könnte ihn zu Fall bringen. Es geht nicht um Lebensalter an dieser Stelle. Also Paulus sagt nicht jemand, der noch jung ist, sondern jemanden, der ganz frisch im Glauben ist. Ja, der könnte in die Falle gehen. Und ein zweites, was er sagt, auch wichtig, er muss jemand sein, der bei denen draußen, und damit meint er die, die nicht zur Gemeinde gehören, in gutem Ansehen steht. Es gibt ja Christen, die sind der Überzeugung, dass der Satz von Jesus, ihr müsst gehasst werden von jedermann um meines Namens willen, bedeutet, je unbeliebter man ist auf dem Dorf, in dem man lebt, und je mehr die Leute über einen herziehen, desto mehr ist man bei Jesus. Das ist aber nicht so. Da geht es um eine ganz spezielle Situation, was Jesus da sagt. Und hier geht es darum, dass der, der in der Gemeinde Verantwortung trägt, einen guten Ruf hat, da wo er lebt. Und dass die Leute nicht die Nase rümpfen und sagen, was ist denn das für ein komischer Vogel? Einen guten Ruf haben, wo man lebt. Sonst wird er vielleicht dem Teufel in die Falle gehen. Und ein letztes, das steht hier nicht an dieser Stelle, aber das findet sich in der Apostelgeschichte und das ist mir in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, weil ich halt viele meiner Gemeinden, für die ich jetzt Verantwortung trage, sehe. Es muss auch jemand sein, der realisiert, dass das Reich Gottes größer ist als der eigene Laden. Das sehen wir in der Apostelgeschichte an ganz, ganz vielen Stellen. Jemand, der versteht, Reich Gottes ist nicht nur bei uns, sondern das Reich Gottes ist viel größer. Das war nicht nur Paulus, sondern es waren auch die Ältesten der Gemeinden, die er gegründet hat, die er so geprägt hat, dass er ihnen gesagt hat, das Reich Gottes sind alle die, die Jesus nachfolgen. Und wenn jemand Verantwortung in der Gemeinde tragen will, muss er das verstehen. Reich Gottes ist mehr als unser eigener Laden. Ist auch nicht das Hobby von irgendjemandem, der so ein Allianzfreak ist und der das toll findet, wenn man sich mal irgendwie mit anderen Leuten trifft. Sondern es ist jemand, der weiß, das Reich Gottes ist viel, viel mehr als das kleine bisschen, was wir hier abbilden an dem Ort. Wer das nämlich weiß und so lebt, der kann ganz anders mit anderen Menschen aus anderen Gemeinden umgehen und sehr, sehr viel dazu beitragen, dass eine Gemeinde auch ein gutes Setting findet an dem Ort, an dem sie lebt. Es ist nämlich ein Zeichen für konsequente Jesus-Nachfolge, dass man das hohe priesterliche Gebet verstanden hat, wo Jesus darum ringt, dass alle, die zu ihm gehören, eins sind. Die anderen Gemeinden sind für uns wichtig. Warum hat Paulus uns so eine lange Liste gegeben? Bestimmt nicht, damit wir die Leute erschrecken und sagen, oh, es ist so schwer, Ältester zu sein. Ich war neulich in der Gemeinde, die hatte mal 6 Älteste und jetzt hatte sie keinen mehr. Weil alle gesagt haben, oh, wir finden niemanden, der diese hohe Qualifikation erfüllt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Menschen sich auf den Weg machen und sagen, ich möchte Jesus dienen mit meinen Gaben und ich versuche so zu leben, wie Jesus es gesagt hat. Und deshalb finden sich auch von diesen 16 Eigenschaften, die hier genannt sind, 15 bei allen anderen Christen auch, die wir im Neuen Testament an verschiedenen Stellen erwähnt finden. Nur eine nicht, das war das mit dem lehrfähig. Aber ich glaube, wir dürfen Gott vertrauen, dass er Menschen befähigt, ihnen die Gaben gibt, die sie brauchen. Und ihr habt es als Gemeinde in der Hand, das zu prüfen, das abzuchecken, wo sind die Menschen in unseren Reihen, die uns hier voranbringen sollen, die Gott uns vor die Nase stellt, damit sie hier die Gemeinde voranbringen. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen und seinen Geist, wenn die Ältestenwahl jetzt kommt. Amen.